Hier stehe ich nun. Und das kam so. Winnie hat den neuen Versammlungsplan fertiggestellt und mir geschrieben: Lieber Uli, ich habe mich eingetragen für die Predigt. Ich weiß aber nicht, ob ich dann noch die Kraft haben werde. Würdest du als mein Backup zur Verfügung stehen? Ich habe ihm geantwortet, selbstverständlich. Und habe zwei Themen zur Auswahl gehabt. Das erste Thema war Frucht und Werke. Das zweite Thema war, etwas über den Sinn des Lebens und des Leidens zu erzählen. Und hat sich dann, kann man auch Fügung nennen, der erste Termin zerschlagen. Und ich habe dann Ulrike gefragt: Was denkst du denn so, was würdest du und was würde Winnie hören bzw. hier reden wollen? Das erste Thema oder wesentlich anspruchsvoller, etwas über den Sinn des Lebens und des Leidens zu erzählen. Und sie sagte nach kurzem Nachdenken: Nein, ich glaube dann doch lieber über den Sinn. Nachdem die erste Predigt fertig war, hatte ich also das Vergnügen, in der letzten Woche das zweite Thema vorzunehmen. Ich habe schnell gemerkt, das geht in einer Predigt nicht. Der erste Entwurf war 4 eng geschriebene Seiten lang. Das wäre dann Seminar geworden. Ich habe dann, weil man über das Leiden nicht reden kann, ohne über den Sinn gesprochen zu haben, den Zusatz Leiden gestrichen. Ich hoffe, Winnie kann das unterschreiben, was ich sage. Und damit ich nicht von meinen Emotionen so viel mitgerissen werde, will ich mich sehr eng an das Skript halten, was ich normalerweise nicht tue. Das hat noch einen zweiten Grund. Das neigt dann dazu bei mir, dass ich zu viele Kommentare abgebe. Und dann wird eben aus der Predigt, die normal lang sein sollte, doch wieder ein längerer Vortrag. Wenn ihr also merkt, dass was ich normalerweise nicht mache, nicht genug auf mein Skript sehe, vielleicht könnt ihr dann mal zischen und mich daran erinnern, zurück. Das Thema heute also: vom Sinn des Lebens. Das hat die Menschen schon immer bewegt. Und ganz früher war das selbstverständlich. Und ganz früher, also, nachdem die Christen ihren Glauben angenommen haben, war das jahrhundertelang selbstverständlich, aber so im 18. Jahrhundert kamen dann die Zweifel, da musste man doch mal näher untersuchen. Und so hat schon Goethes Faust, diese Tragödie wurde 1788 fertiggestellt, nachdem der gute Herr Goethe da fast 50 oder über 50 Jahre daran gearbeitet hatte. Schon Goethes Faust fragt nach der Quelle des Lebens, dem Sinn des Lebens. Faust, erster Teil, Studierzimmer. Und das klingt dann so: Man sehnt sich nach des Lebens Bächen. Ach, nach des Lebens Quelle hin. Aber warum muss der Strom so bald versiegen und wir wieder im Durste liegen? Doch dieser Mangel lässt sich ersetzen, wir lernen das Überirdische schätzen. Hätte ich jetzt schon 5-mal Gelegenheit gehabt, Kommentar abzugeben, mache ich aber nicht. Wir sehnen uns nach Offenbarung, die nirgends würdiger und schöner brennt als im Neuen Testament. Mich drängst, den Grundtext aufzuschlagen, mit redlichem Gefühl einmal das heilige Original in mein geliebtes Deutsch zu übertragen. Zwei Dinge. Wir haben Gottes Wort in Deutsch vorliegen. Und dafür sollten wir dankbar sein. Und wer sich daran macht, die Worte zu verbessern, der muss sehr, sehr gut in der Grundsprache sein, im alten Griechisch. Sonst können wir nämlich Wort für Wort zerlegen. So wie das der gute Herr Dr. Faustus macht. Er schlägt das Buch auf, den Grundtext in Griechisch, und dann fährt er fort: Geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Hier stocke ich schon. Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen. Wenn ich im Geiste recht erleuchtet bin, geschrieben steht, im Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Fehler sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehen, im Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dies niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist, wofür der also in Anspruch genommen wird. Auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost, am Anfang war die Tat. Marsch dafür, kraftvolle Sinnentfaltung ist demnach die Tat. Und weitgehend unserer Gesellschaft wird die Lebensleistung eines Menschen mit dem identifiziert, was er leistet, wie er funktioniert, auf Neudeutsch, wie er performt. Entsprechend sind Geld und Erfolg Zeichen gelingenden, und ich habe hier stehen in Klammern, sinnvollen Lebens. Kann aber eigene Tat, Leistung überhaupt Sinn des Lebens sein? Wenn Leistung zum Selbstzweck wird, erzeugt sie Zwang. Immer mehr leisten zu müssen und manövriert die, die sich darauf einlassen, in eine Lage, in der sie nie genug leisten können. Ein Beispiel. Ich habe keine Idole, aber jemand, den ich schon für das, was er geleistet hat und wie er es geleistet hat und wie er mit beiden Füßen, das, was man außenstehender wahrnehmen kann, im Leben stehen geblieben ist, ein normaler Mensch geblieben ist, das war Michael Schumacher. Man muss sich vorstellen, 7-mal Weltmeister, ein Vermögen von weit über 500 Millionen Euro angesammelt. Was hat ihn veranlasst, nochmal zurückzukommen, ein Backup zu wagen, nochmal 3 Jahre dran zu hängen? Ich glaube nicht, dass das das Geld war. Er konnte schon sein Vermögen, das sicherlich gut angelegt ist, nicht als nicht mehr ausgeben. Das war diese Sucht, das war sein Leben, Erfolg zu haben, Erster zu sein. Ich weiß, mein Vater sagte dann mal gerne, nur der erste Platz ist ein Sieg, schon der zweite ist eine Niederlage. Und nun, all die vielen Rennen, über 100 Siege, überstanden ohne schweren Unfall, einmal das ist Bein gebrochen. Dann hat er seine Karriere beendet und dann stürzt er über einen blöden Stein. Und nun liegt er seit Jahren, über 2 Jahre, weiß man nicht, im Koma. Was geht in ihm vor? Kann er noch überlegen, wo ist nun dein Sinn? Der Versuch, das Leistungsprinzip als Selbstverständlichkeit erscheinen zu lassen, ist kennzeichnend für die Ideologie des Marktes, des Sports, der Bildung, der Schulen. Woran werden Schüler gemessen, wenn sie gerade mal über die erste, zweite Klasse raus sind? An ihren Leistungen. Das gilt in Universitäten so. Das gilt vor allen Dingen auch im Beruf so. Und das gilt auch, leider, in der Gesellschaft für unseren Umgang miteinander, für unseren mitmenschlichen Umgang. Man spürt oft, dass der andere fragt, kannst du mir nützlich sein? Was bringt es mir, wenn ich mich auf dich einlasse, wenn ich mit dir in Beziehung trete? Kann ich da weiterkommen? Hilft mir das in meinem Beruf? Hilft mir das im Geschäftsleben? Kann man auch Vitamin B bezeichnen. Aber dieses Prinzip hilft nur und funktioniert nur für die Überlebenden. Nicht für die, die auf der Strecke bleiben. Nicht für die Fische im Haifischbecken, für die Untergebutterten, für die in die Flucht getriebenen, die jetzt an unsere Türe klopfen zu Hunderttausenden. So erzeugt für Underperformer, auch Deutsch, für die Nicht-Erfolgreichen, die sich im Leben nicht durchsetzen können, die sich nicht selbst verwirklichen können, letztlich zwingend Resignation und die Notwendigkeit, sich wieder auf die Suche zu machen, auf die Suche nach Sinn ihres Lebens. Oft ist das dann auch nur die Suche nach Heimat, die Suche nach Essen für den nächsten Tag. Das kann auch schon den Sinn des Lebens sein. Wovon werde ich morgen leben? Und meine Tochter, mein Sohn, die mit mir auf der Flucht sind, was werde ich ihnen morgen zu essen geben? Dann sucht man sich aus der Fülle der Sinnangebote Einzelnes raus, was gerade in meiner Situation zu passen scheint. Aber was passiert mit diesem Sinn in Lebenskrisen, wenn sich mein gewählter Sinn nicht bewährt? Sagen wir heute in unserer Zeit leichthin, kein Problem, suche mir einen neuen Sinn, neue Liebe, neues Glück. Wie ist das mit Entscheidungsraten überhaupt zu verstehen, wenn jemand sich das gewählt hat? Hat damit gerechnet, dass das nicht sein kann? Ich will glücklich werden, dass das auf Dauer nicht halten kann? Und dann ist eben schnell passiert. Wir verstehen uns nicht mehr, wir haben nichts mehr zu sagen. Ich bin jetzt so sinnvoll, eine neue Beziehung, ich bin so glücklich. Das ist jetzt der neue Sinn meines Lebens. Wo der übernatürliche Sinn nicht auf Kirmesniveau herabgestuft wird, nach dem Motto, Auswahl heißt aussuchen, was ein jeder gerne haben möchte. Wenn wir uns auf diesem Niveau bewegen, dann werden wir nicht zu den Grundfragen kommen, dann werden wir nicht zu einer festen Überzeugung, zu einem festen Fundament kommen. Aber wenn wir uns dieser Frage stellen, dann müssen wir akzeptieren, dass wir nicht Souveräne, dass wir nicht Herrscher unseres Lebens sind, dass wir eben nicht über unser Leben bestimmen. Und alle, die in Lebenskrisen sind, die in Not sind, die auf der Flucht sind, die krank sind, die Sorgen haben mit ihrer Familie, mit ihren Kindern, die Sorgen haben im Beruf, die Sorgen haben in ihrer Existenz, die erkennen das. Ich habe mir etwas gewählt, was nicht Bestand haben muss, kann. Die Glücklichen, die ihr Leben lang glücklich verheiratet sind, wohlgeratene Kinder haben und in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen leben. Nur das kann morgen zu Ende sein. Mein Mitarbeiter war Sonntagmorgen noch aller Freude, in allem Saft, hat noch eine Rundfunksendung moderiert in Hamburg und in der Nacht hat er einen Herzinfarkt. Und dann plötzlich sieht man, der ganze Sinn des Lebens und sein Sinn war, noch 10 Jahre mit seiner Frau auszuhalten. Nicht auszuhalten, sondern noch durchzustehen, gesundheitlich. Aber dieser Sinn war nun plötzlich abhandengekommen. Ich habe ihm gesagt, wir beten für dich. Wir haben in der Gemeinde für dich gebetet und ich bete jeden Tag für dich. Und er hat vom Beten bisher nie viel gehalten. Aber ich habe an seiner Stimme gemerkt und er hat es auch ausgesprochen und hat sich ausdrücklich dafür bedankt. In Lebenskrisen dann kommt man dazu, nachzudenken. Wo finde ich Sinn? Den Lebenssinn, den bei Gott zu finden, ist nicht ein wählbares Angebot. Ich kann frei entscheiden, ich entscheide mich für Gott, ich entscheide für Familie, ich entscheide mich für Beruf. Darin finde ich jetzt meinen Sinn. Nein, das ist, und das muss schon jemandem klar sein, wie dankbar er sein kann, das ist Geschenk. Schon glauben zu können, ist Geschenk. Dass wir uns mit einem Sinnangebot identifizieren, das uns niemand mehr nehmen kann. Das bedeutet, dass wir dieses Geschenk annehmen. Hilft ja nicht, ein Geschenk zu haben, noch so wertvoll ist, wenn es darum liegt, wenn ich es nicht brauche, das habe ich von dem Geschenk, hat es keinen Nutzen für mich. Das Geschenk annehmen, dass wir die Wahrheit erkannt haben. Schon, dass uns die Wahrheit geschenkt worden ist. Dass Gott der Grund unseres Vertrauens ist und bleibt. Er wird uns diesen Grund nie entziehen. Nur wir können den Grund verlassen und auf moorigen, morastigen, sandigen Grund begeben. Aber wer dieses Geschenk des Glaubens angenommen hat, wer diesen Sinn in seinem Leben hat, der ist aufgefordert, Zeugnis zu geben, weiterzusagen, Rechenschaft zu geben, was denn der Grund unseres Vertrauens ist. Und Petrus schreibt, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann. Verantwortung, das ist nicht irgendwie blauäugig sein, oh ja, ist schön, Halleluja, ich glaube, sondern Verantwortung zu übernehmen, Rechenschaft zu geben gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Der Grund und Sinn unseres Lebens, Gott, bedingt für jeden, der sich darauf einlässt, der sich davon überzeugen lässt, eine Beziehung. Das ist kein Lehrbuch. Da kannst du noch so viel lesen, rauf und runter, wie du willst. Das wird nichts. Sondern wir haben das Angebot von Gott in Jesus, dass wir eine Beziehung mit ihm leben können. Und wenn wir das tun, dann werden wir erfahren, dass diese Beziehung unserem Leben eine Richtung gibt. Wir wissen, wohin das Leben geht. Bei allem Leid, bei allem Kummer, bei allen Schwierigkeiten. Wir haben ein Ziel vor Augen. Wer Zeuge für eine Verheißung sein will, der er die Möglichkeit verdenkt, in dem, was sein Leben ausmacht, in guten und schlechten Tagen, in Gesundheit und Krankheit, Sinn zu erkennen, Liebe zu leben, auf Liebe, die ihn getroffen hat, von Gott durch Jesus zu antworten. Und ich hatte gerade das Glück, unsere goldene Hochzeit zu feiern, 50 Jahre miteinander unterwegs zu sein. Ich habe genau diese Worte, die wir uns versprochen haben. Ich will dich lieben in Gesundheit und Krankheit, in guten und in schlechten Zeiten, alle Tage unseres Lebens. Das ist ein Versprechen, was wir nur halten können, wenn Gott uns trägt. Wer denkt, das selber zum Sinn seines Lebens machen zu können, der wird unter Umständen bitter enttäuscht sein, weil eben nicht alle 50 Jahre zusammenleben, sondern von Gesundheit und Krankheit getroffen werden und viele schon sehr frühzeitig ihren Partner verlieren. Aber wir sind eben auch gefordert, das, was ich gerade mal versucht habe, mit dürren Worten, unseren Weggenossen zu sagen, mit unseren Glaubensgenossen, mit denen wir unterwegs sind, uns auszutauschen. Wir können das nicht alleine. Wir sind angewiesen auf die Erfahrungen, die andere mit Christen, Glaubensgeschwister in ihrem Leben machen, uns auszutauschen und zu sehen, wie siehst du das? Bin ich noch in der Wirklichkeit oder bin ich schon irgendwo im Phantasialand gelandet? Wir sind auf Geschwister angewiesen. Und nicht, dass sie neben uns aneinander herleben, sondern mit uns mit ihnen auszutauschen, teilzunehmen und Teilhabe zu geben. Leistet das unsere Gemeinde? Leistet das die Bibelstunde? Die Glaubenden sind aufgefordert gegenüber jedermann. Ich habe das vorhin die Stelle aus der Bibel vorgelesen. Die sinnstiftende Verheißung, von der sie hoffentlich ergriffen sind. Weil wenn sie nicht ergriffen sind, sind es keine Christen. Dann sind sie nass geworden, aber nicht untergetaucht, nicht mit Jesus gestorben und wieder auferstanden. Sind wir in der Lage und bereit, auch als Gemeinde, davon Zeugnis zu geben? Glaubhaftes Zeugnis? Werden wir dieser Verantwortung gerecht? Wird unser Handeln, Reden und Leben im Hier und Heute unser Vorbild sein? Jemand hat heute Morgen gebetet. Sind wir uns bewusst, denn wir haben ein Vorbild, der uns vorangeht, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Aber nur auf ihn zu zeigen, sondern nicht selber von ihm sich treffen zu lassen, ihm wirklich nachzufolgen und damit Vorbild für andere zu sein, für Glaubensgeschwister und für Leute, die den Sinn ihres Lebens möglicherweise nicht gefunden oder verloren haben. Schaffen wir es, unseren Glauben vor dem Verdacht zu schützen, dass er nur eine Projektion ist für die Armen, die eh keinen Sinn mehr sehen. Eine Projektion, ihr Wunschdenken für sie, Wirklichkeit, eine Illusion anzuhängen. Es gibt viel Arbeit in Gottes Weinberg, in seiner Gemeinde und in unserer Welt. Danke.